Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, lieber Herr Krug, lieber Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu können. Und jetzt haben Sie schon viel, viel Inhaltsschweres gehört. Wenn Sie nach knapp 60 Minuten darüber nachdenken, was Sie bei mir gehört haben oder was Sie vielleicht mit auf den Weg nehmen können, zu allerlei je nicht, dann würde ich mich freuen, wenn Sie einen Satz behalten würden. Einen Satz behalten würden. Und dieser Satz lautet: Das Wichtigste beim Geld ist der Schein. Okay, ich merke, Sie haben daran gefallen. Ich bin tatsächlich in Amerika gewesen, da kaufe ich immer Bücher, wenn ich so bei Barnes & Nobles vorbeigehe. Und da habe ich jetzt also Wechselgeld bekommen. Und da wollte ich die Note, also die US-Dollar-Note, in mein Portemonnaie stecken. Und da hielt ich etwas inne und dachte, oh, das ist ja gefälscht. Weil hier steht drauf: In God we trust. Ich habe gesagt, die haben L vergessen. In Gold we trust. Meine Aufgabe heute ist es, die Konjunkturtheorie zu vertiefen. Ich habe einige Bilder dazu mitgebracht und ich hoffe, dass ich Sie begeistern kann und Ihnen insbesondere auch einige Einblicke geben kann, die es Ihnen dann erleichtern, mit diesen doch recht komplizierten Sachverhalten umzugehen. Und ich beginne meine Ausführung mit einem Zitat von Henry Ford. Sie kennen Henry Ford, den amerikanischen Autotycoon. Und der sagte einmal, ich darf das vorlesen, ich übersetze Ihnen das dann auch, der sagte, ich zitiere: It is well enough that the people of the nation do not understand our banking and monetary system. Also es ist wohl so, dass die Menschen unserer Nation gar nicht verstehen, wie unser Geld- und Bankwesen funktioniert. Und weiter geht's. For if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. Denn wenn sie es wüssten, wie es funktioniert, da würde wahrscheinlich eine Revolution noch vor morgen früh losbrechen. Das schrieb also Henry Ford, den man ja auch nicht ideologisch in der eine oder andere Denkschule zuweisen kann, ein sehr interessierter und natürlich versierter Vertreter. So, ich zeige Ihnen hier ein Bild von Karl Menger. Jetzt geht es schon hinein in meine Ausführung. Das war sozusagen der Urvater. Berger hat ihn erwähnt, Karl Menger, 1840 ist er geboren und 1921 verstorben, hat also Bahnbrechendes gemacht. Er hat wirklich Bahnbrechendes gemacht. Und insbesondere hat er sich auch mit einem Thema ganz ausführlich beschäftigt, mit dem Geld. Und ich nehme mal an, viele von Ihnen wissen gar nicht, was Geld ist. Sie haben so eine Vorstellung, Sie geben das auch aus und hoffen, dass Sie viel davon einnehmen. Aber wenn Sie mal richtig drüber nachdenken, was ist eigentlich Geld, dann ist es häufig so, dass das Wissen gar nicht so vorhanden ist. Und der Karl Menger, der hat uns gezeigt, dass Geld eine Funktion ausübt und auch nur eine Funktion. Geld ist das allgemeine, universell akzeptierte Tauschmittel. Punkt. Da findet man in Lehrbüchern auch noch die Funktion der Recheneinheit und der Wertaufbewahrung. Wenn Sie mal genau drüber nachdenken, sind all das nur Unterfunktionen der Tauschmittelfunktion. Es gibt nur eine Funktion des Geldes, das ist die Tauschmittelfunktion. Und das hatte also Karl Menger also frühzeitig schon quasi zirkulieren lassen. Und das hat auch dann zunächst Eingang gefunden in die herrschende Ökonomik. Aber mittlerweile, Sie haben das auch schon sicherlich selbst mal sich erlesen, ist ja die Volkswirtschaftslehre degeneriert. Also viel wichtiges Wissen ist beiseite gedrängt worden und ignoriert worden, wissentlich, willentlich, politisch motiviert. Und deswegen haben wir auch so schlechte Ökonomen, die in der Öffentlichkeit dann die Mehrheitsmeinung maßgeblich bestimmen. Aber nochmal, Geld ist das allgemeine universelle Tauschmittel. Und wissen Sie, da gibt es noch einen Begriff, den ich an dieser Stelle kurz definieren will, ist die Kaufkraft des Geldes. Kaufkraft des Geldes. Daran sind Sie alle interessiert. Sie möchten mit einem Euro Äpfel kaufen oder vielleicht Birnen kaufen oder andere Güter kaufen. Und was Sie dafür bekommen, für eine Geldeinheit, das bezeichnet man dann als Kaufkraft des Geldes. Und an dieser Stelle, wissen Sie, da fällt mir immer ein, dass ich darauf hinweisen muss, wie wunderbar Geld ist und wie wunderbar eine Marktwirtschaft ist. Ich bin gestern in den Supermarkt gegangen und habe mir für einen Euro einen Apfel gekauft. Was meinen Sie, wie viel war mir der Apfel wert? Richtig, mehr als 1 Euro. Ich habe den Euro gegeben und habe dafür etwas bekommen, was mir mehr wert ist. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht, können Sie mir schon glauben. Und wissen Sie, was das Tolle ist? Der Supermarktverkäufer, bei dem war es genau umgekehrt, der fand den Euro besser als den Apfel. Und wissen Sie, dann sind wir beide beseelt auseinandergegangen. Ich mit meinem Apfel und er mit seinem Euro. Und wissen Sie, das ist das Wunderbare an der Marktwirtschaft. Gegenseitig nutzbringende Transaktionen. Und das lässt sich mit Geld ganz hervorragend darstellen. Aber nur dann, wenn das Geld auch wirklich gutes Geld ist, wenn Sie inflationäres und schlechtes Geld haben, so unser heutiges Geld zum Beispiel, dann gibt es immer einen, der davon profitiert und ein anderer, der da verliert. Und das ist natürlich langfristig Gift für die friedvolle Kooperation, nicht nur innerhalb einer Volkswirtschaft, sondern auch global. Aber dazu später. Sie sehen, das ist im Grunde schon ein ganz leichter Einstieg. Und wenn man über Geld spricht und die Kaufkraft des Geldes spricht, dann ist man gleich bei dem Begriff Inflation angelangt. Inflation ist auch ein Begriff, da gibt es viele unterschiedliche Auffassungen. Und deshalb ist es immer wichtig zu sagen, was meint man mit Inflation? Und für Sie als Anleger ist das, wir werden das sehen, ganz wichtig. Heute, wenn Sie in die FAZ schauen oder ins Handelsblatt oder einen prominenten Ökonom einer Großbank im Fernsehen sehen, wenn die über Inflation sprechen, dann meinen die den Anstieg der Konsumentenpreise. Also, Sie wissen, das Statistische Bundesamt beispielsweise in Deutschland errechnet so ein Körbchen von Eierpreisen und Schuhpreisen und Bahntickets und das wird jeden Monat gemessen und wenn diese Preise, die da enthalten sind, ansteigen im Zeitablauf, dann bezeichnet man das als Inflation. Also ein Ansteigen dieses Konsumentengüterbündels. Das ist üblicherweise die Inflationsdefinition, die heute verbreitet ist. Und wissen Sie, diese Idee, die entstammt dem Wissen dieses Herrn oben links, das ist nämlich Irving Fisher, der kam mit diesem sogenannten Indexkonzept auf den Markt, das war in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und das System hat sich quasi weltweit verbreitet. Bis dahin hat man ja ganz anders über Inflation gedacht, da war ja Geld Gold, war Geld hart. Und da hat man also tatsächlich die Inflation identifiziert mit der Menge des Goldes, die sich in einer Volkswirtschaft befindet. Und Irving Fisher hat also dieses Indexregime auf den Weg gebracht. So, und jetzt das ist der dritte Punkt auf dieser Folie. Wissen Sie, so ein Indexregime, das ist ganz problematisch. Also Sie wissen, manchmal wundern Sie sich wahrscheinlich selber, was errechnen denn so diese Statistiker da? Und wenn Sie mal gucken in so einen Konsumentenpreisindex, da ist so Kohlepapier drin, Eierbriketts und sowas, nicht? Die Preise. Und da werden Sie sagen, das interessiert mich doch gar nicht, weil ich verwende weder Kohlepapier noch Eierbriketts. Und daran sehen Sie schon, das sind so planwirtschaftliche Durchschnittsgrößen, die da errechnet werden. Da ist auch nicht alles drin, was Sie betrifft. Und da ist es auch häufig gar nicht drin, was wirklich wichtig ist. Zum Beispiel Häuserpreise sind da nicht drin oder es sind auch keine Aktienpreise drin, keine Preise für Rentenpapiere. Also ein ganz unvollständiger Index, der Ihnen da jeden Monat vor die Nase gehalten wird. Und das hat halt dazu geführt, über die Jahre, dass mittlerweile sozusagen gerade die Volkswirte wie pavlovsche Hunde reagieren. Also Inflation ist immer gleich die Veränderung eines solchen Preisindexes. Aber das ist ganz problematisch, dieses System, auf das man sich da eingelassen hat. Vor allen Dingen, das ist der vierte Punkt auf der Folie, weil Inflation, das ist wichtig für Sie, immer zwei Effekte hat. Einen sehen Sie und einen sehen Sie nicht. Den Sie sehen, das sind eben die steigenden Preise. Das können Konsumentenpreise sein, die dann steigen. Es können aber auch Aktienpreise oder Häuserpreise sein. Ich weiß, Sie freuen sich dann, wenn Aktienkurse steigen, nicht? Das ist ja keine Inflation. Nein, das ist toll, weil da werden wir ja reicher. Das ist natürlich Unfug, nicht? Natürlich, wenn Sie eine Aktie haben und die steigt im Kurs, dann freuen Sie sich richtig so. Aber der, der Geld hat, der bekommt natürlich immer weniger Aktie für seine Geldeinheit. Natürlich ist das auch Inflation. Das ist genauso eine Inflation wie die Inflation von Äpfelpreisen. So, das wollte ich dazu sagen. Das ist also der sichtbare Effekt. Und dann gibt es eben noch einen unsichtbaren Effekt. Einen unsichtbaren Effekt. Natürlich, den können Sie nicht sehen. Aber er ist da. Und er hat was mit unserem Geldsystem zu tun. Und diesen unsichtbaren Effekt, den hat ein Bankier. Ein Bankier, irisch-französischer Abstammung, entdeckt im 17. Jahrhundert, Richard Cantillon hieß der. Und der kam auf die Idee und sagte, ja, wenn man neues Geld in Umlauf bringt, also wenn man neues Geld in Umlauf bringt, dann kriegt ja der Erste diesen Schein. Ich zum Beispiel, und gehe damit kaufen. Ich kann noch zu unveränderten Preisen kaufen. Ich bin ja der Erste, ne? Weiß ja noch keiner, dass neues Geld jetzt kommt. Und das Geld wird dann weitergereicht an Herrn Berking, an Herrn Mack, und die kaufen auch Äpfel und Birnen und so weiter. Und dann geht dieser Schein von Hand zu Hand, und im Zeitablauf steigen dann die Preise. Und der Letzte, der den Schein kriegt, der kann nur noch zu erhöhten Preisen kaufen, den beißen die Hunde. Das ist der unsichtbare Effekt der Inflation. Das ist nämlich ein Umverteilungseffekt. Den sieht man nicht immer. Den sieht man nicht immer, weil er auch stattfinden kann in einer Zeit, in der alle Preise unverändert sein können. Beispielsweise erinnern Sie sich, Globalisierung, die Chinesen kamen, haben auf einmal ganz billige T-Shirts auf den Markt geschüttet. T-Shirt 4 Euro. Ja. Und in dieser Zeit, das war insbesondere in den 90er Jahren, haben die Zentralbanken ganz viel Geld in Umlauf gebracht, sodass es eben nicht zu einem Absinken der Preise kam auf breiter Front, sondern die blieben unverändert. Eigentlich hätten sie fallen müssen um 20%, aber dadurch, dass so viel Geld in Umlauf gebracht wurde, blieben die Preise unverändert. Und das hatte natürlich für viele gar nicht den Schein einer Inflation, aber natürlich war das ein inflationärer Effekt. Und einige haben davon profitiert, und zwar die Geldmenge als erstes in die Hand bekommen haben, und die späteren, die Letztempfänger, die hatten dann die negativen Verteilungseffekte zu verdauen. Und Sie sehen damit, wenn Sie diese Ausführungen jetzt schon verinnerlicht haben, dann wissen Sie schon, was Inflation ist. Inflation ist ein Ansteigen der Geldmenge. Preiseffekte sind mögliche Symptome eines Ansteigens der Geldmenge. Okay? Ganz wichtig. Und wahrscheinlich vor 100 Jahren hätte das Publikum da gesessen und hätte gesagt, so what? Das haben die nämlich damals so gedacht, die Ökonomen. Da war nämlich Inflation ein Ansteigen der Geldmenge. Und die Preisentwicklung, das war ein mögliches Symptom. An dieser Stelle darf ich Ihnen mal sagen, dass seit etwa 1997 bis heute das Güterangebot im Euroraum, also das Bruttoinlandsprodukt, ungefähr 16% zugenommen hat. Also wir haben 16% mehr Güter und Dienstleistungen erwirtschaftet, und die Geldmenge ist um etwa 110% gestiegen. Da merken Sie mal, in welch inflationären Zeiten Sie leben. Wenn Sie nur auf die Preisentwicklung, auf die Konsumentenpreise schauen, dann wird Ihnen das natürlich nicht offensichtlich. Aber wenn Sie natürlich in Form von Geldmengenausweitung denken, dann müssen Sie immer denken, mein Kontostand ist nicht um 110% angestiegen. Da müssen es doch andere haben, ne? So ist das in der Volkswirtschaft. Irgendeiner hat's. Also an dieser Stelle darf ich noch mal festhalten, Inflation ist notwendigerweise ein Ansteigen der Geldmenge. Jetzt haben wir eben schon über das Bankgeschäft gesprochen, und jetzt zeige ich Ihnen vier kleine Bilanzen. Und das soll Ihnen mal zeigen, wie ein gutes Geldsystem eigentlich funktioniert. Und wenn Sie, wir werden das sehen, ist ganz einfach, das verinnerlicht haben, dann sehen Sie eigentlich auch, wo das Problem unseres heutigen Geldsystems liegt. Nehmen wir einmal an, Gold und Silber werden als Tauschmittel, als universelles Tauschmittel akzeptiert, okay? Denken Sie mal 10 Jahre weiter. Ja, ist ganz einfach. Ist ganz einfach. Ja, Gold- und Silbermünzen oder in Klumpenform und ach was. Übrigens, es gibt ja ganz innovative Kräfte. In Amerika präsentierte mir ein Herr, also ganz euphorisch eine Note, also die er selbst angefertigt hat, und er hat ein spezielles Verfahren. Da ist 1 Gramm Gold draufgerollt, und zwar in einem ganz dünnen Streifen. Und dieser Schein ist registriert sozusagen. Wenn Sie mit der Lufthansa fliegen, kennen Sie das. Da ist so ein Viereck drauf mit so kleinen Kästchen, und dann die Stewardessen, die machen immer so, und dann können Sie einsteigen. Ne? Und so ist diese Note auch. Die hat 1 Feingramm Gold drauf und ist registriert. Die können Sie also unmittelbar an so einem Schalter am Supermarkt verwenden. Und das sind die ersten Ansätze, das Gold, also Silber oder Edelmetalle, verfügbar zu machen, und zwar angenehm verfügbar zu machen für die täglichen Zahlungszwecke. Also nehmen wir mal an 10 Jahre weiter, wie würde denn überhaupt sowas funktionieren? Sie wissen dann, das Gold ist beschwerlich und das will man auch nicht jetzt immer so in Münzen mit sich herumschleppen. Ja, und dann gibt es sogenannte Geldlagerhäuser. Da würden Sie zum Beispiel hingehen, zu mir zum Beispiel, Polleit Geldlagerhaus. Und da würden Sie zu mir kommen und sagen, Paul, Sie sind vertrauenswürdig, Sie haben auch kapiert, wie das funktioniert. Und dann geben Sie mir den Goldklumpen und ich gebe Ihnen da so einen Schein für, nicht? So, da steht dann auch, das ist das Beispiel von Herrn von Berking, ja, wenn Sie jetzt kommen, dann kriegen Sie dafür eine Feinunze Gold. Das ist ein Lagerhausschein. Ich bin Lagerhaus, nicht? Gucken Sie mal, das habe ich hier unten hingemacht. Money Warehouse, Lagerhausschein. Und ich habe auch keine Bilanz, aber ich buche das mal ein, 100 Einheiten Gold hier so, nicht? Die buche ich da ein. Ich bin also nur ein Lagerhaus, sozusagen wie, wie heißt denn diese große Wertpapier, Clearingstelle, haben Sie bestimmt auch Ihre Bundesanleihen. Clearstream, glaube ich, heißen die, Clearstream. Die haben auch keine Bilanz, ne? Ich bilanziere das auch nicht so auf der Aktivseite von wegen, das ist meins. Nein, das lege ich in den Keller, da darf ich auch nicht ran, ich darf das auch nicht ausleihen, ich verwahre das für Sie. Okay, und bei Ihnen, das ist Ihre Bilanz, ne? Hier ist dann Ihr Vermögen und hier sind Ihre Schulden. Und da haben Sie hier zum Beispiel Gold, da habe ich 100 Feinunzen, die tauschen Sie jetzt ein in so ein Money Warehouse Receipt, also dieses Scheinchen da. Und da können Sie da ganz bequem in die Tasche diesen Schein stecken und damit tauschen gehen. That's it. Und das können Sie auch digitalisieren. Sie könnten sich auch vorstellen, da nimmt man eine Kredit, sozusagen eine kreditartenartige Plastikkarte und da wird das dann draufgespielt. Und da können Sie damit zahlen gehen zum Terminal im Restaurant und ziehen das durch und that's it. Und dieses Money Warehouse, das macht Ihnen auch dieses ganze Zahlungsabwicklungssystem, bereitet Ihnen das, also gar kein Problem. So, was haben wir hier? Wir gehen mal einen Schritt weiter. Ja, was würde denn zum Beispiel so passieren, wenn Sie jetzt damit kaufen gehen? Also hier haben wir wieder den Herrn A. Sie wissen ja, der hat hier jetzt ein Zettelchen in Höhe von 100 zum Austausch in eine Feinunze Gold. Ne? Und die Feinunze Gold liegt hier bei dem Money Warehouse, also ganz tief im Keller, ordentlich bewacht. Ja, und der kauft jetzt hier, der Herr A, von dem Herrn B., irgendwas ab, ein Auto zum Beispiel, nicht? Dann in dieser Bilanz schwindet dann dieser Zettel und da kommt das Auto rein, nicht? Und bei dem auf der Bilanz, der Herr B, der das Auto verkauft, ja, der bucht das Auto aus und er hat jetzt diesen Money Warehouse Receipt. Eine ganz einfache Tauschaktion. Und oh Wunder, in diesem Money Warehouse passiert gar nichts, das liegt immer noch im Keller. Aber man kann ganz hervorragend mit zahlen. Man kann auch Kredite vergeben in dem System. Man kann auch Kredite vergeben. Und jetzt muss ich nämlich erstmal gucken, wie das geht. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Die Geldlagerstätte, der Geldlagermann Polleit, der darf diesen Goldklumpen nicht verleihen. Ich hab gar keine Verfügungsrechte dafür, sondern nur die Aufgabe, das Ding im Keller sicher zu verwahren. Jetzt gibt es natürlich Nachfrage nach Kredit und das ist auch gut und dann würden sich auch auf einmal Banken oder bankähnliche Institutionen im Markt etablieren und die nenne ich mal hier, Bank, da steht sie, ne? Ich habe auch eine Bilanz, so. Und damit die Bank hat jetzt einen Kunden, ein großes Unternehmen will einen Kredit haben, sagt die Bank, oh, möchte ich gerne verleihen, habe aber kein Geld. Was mache ich? Ja, ich muss irgendjemanden ansprechen, der Geld hat. Und in meinem Beispiel war das ja hier Herr A, nicht? Der hat hier oben diesen Money Warehouse Receipt, also der hat diese 100 hier zum Tausch in das gelagerte Gold. Und dann sagt die Bank, hey, pass mal auf, gib mir mal dein Scheinchen und für 5 Jahre, du kriegst einen Zins, nicht? Und dann kannst du schön für sparen. Ich habe eine gute Kreditvergabemöglichkeit, sagt Herr A, oh prima, ich will sparen. Gibt ihm also diesen Money Warehouse Receipt und erhält dafür im Gegenzug eine Bankschuldverschreibung. Jetzt hat die Bank also dieses Geld und kann das Geld problemlos an Herrn B oder das Unternehmen B weiterleiten. Und Sie sehen, in diesem Geldsystem ist eine Kreditvergabe natürlich möglich. Ist natürlich möglich. Und diese Kreditvergabe führt dazu, dass vorhandenes Geld von Herrn A an Unternehmen weitergereicht wird. Perfekt. Kein negativer Einfluss in die privaten Eigentumsverhältnisse des Geldhalters, voller Respekt der Eigentumsrechte aller Beteiligten. Und so würde ein tatsächlich marktwirtschaftlich verankertes Geldsystem funktionieren. Doch, heute ist es anders. Heute ist es so. Zeige ich das mal. Also, hier haben wir wieder Herrn A. Und hier haben wir ein Geldlagerhaus, was mittlerweile sozusagen Bank geworden ist. Und wenn Sie da Ihr Gold hingeben zur Bank, dann weist die Bank das auf einmal auf der Aktivseite aus. Also was eigentlich ja gar nicht sein soll, weil Sie lagern das ja nur ein. Und in dieser Buchung, also das sehen Sie überall, wenn Sie die Deutsche Bank oder Barclays nehmen, also bei uns, ja, wir haben ja kein Gold, aber da wird das dann als Aktivum für uns ausgewiesen, da können wir was mit machen. Ja, das ist schon mal nicht richtig. Das ist schon mal nicht richtig, ne? Oder ja, viele von Ihnen glauben ja, wenn Sie Geld zur Bank bringen, dann bleibt das da, nicht? Ist aber nicht so. Und das, was Herr Berking schon sagte, das Unausweichliche tritt ein. Heute ist es so, wenn jetzt Herr B. irgendeinen Kredit haben will, dann kann eine Bank einen Kredit vergeben, den bucht sie auf die Aktivseite, also Kredit in Höhe von 80 Euro an Herrn Berking und gibt einfach neue Zettel aus. Sie sehen, in so einem System führt die Kreditvergabe zu einer Erhöhung der Geldmenge. Zu einer Erhöhung der Geldmenge, ohne dass irgendjemand etwas produziert hätte. Das ist, nennt man Geldschöpfung aus dem Nichts. Geldschöpfung aus dem Nichts. In unserem heutigen Geldsystem, jetzt kann ich mit Ihnen eine Stufe weitergehen, wird tatsächlich, das kann man auch ganz schön an Daten sehen, die Geldmenge durch Kreditvergabe der Banken produziert. Ich habe Ihnen mal eine lange Zeitreihe hier mitgebracht. 1960 beginnt die und die endet im März des laufenden Jahres. Was sehen Sie hier? Sie sehen eine dunkelblaue Linie. Das ist das Wachstum der Bankkredite in den USA. Und die hellblaue Linie, das ist die Entwicklung der Geldmenge. Sie sehen, wie hoch korreliert die sind. Also immer dann, wenn eine Bank einen Kredit vergibt an den Staat, an die privaten Konsumenten oder an die Unternehmen, steigt die Geldmenge. Das Geldschöpfung aus dem Nichts. Und dann wissen Sie schon mit den zwei Definitionen, die wir hatten, wenn ein Anwachsen der Geldmenge Inflation ist, dann ist das ganze Geldsystem natürlich inflationär. Und wenn Sie auch wissen, dass Inflation eben nicht nur Preiseffekte hat, sondern auch Umverteilungseffekte, dann wissen Sie auch, dass in unserem Geldsystem und nochmal weltweit natürlich Umverteilungseffekte eintreten, die nichts damit zu tun haben, dass einer besonders gute Leistung anbietet im Markt, die andere nachfragen und er dadurch reich wird, sondern es ist einfach systembedingte Umverteilungseffekte. So, wieder einen Schritt weiter. Für mich eines der größten Zitate von Ludwig von Mises. Ich muss das einmal in Englisch lesen und dann übersetze ich Ihnen das wieder. Der schrieb in seinem Magnum Opus Human Action, ich darf mal zitieren, "There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. The alternative is only whether the crisis should come sooner as a result of a voluntary abandonment of further credit expansion or later as a final and total catastrophe of the currency system involved." Was er sagt ist, es gibt gar keine Möglichkeit, einen so künstlich erzeugten Boom durch so ein inflationäres Geld aufzuhalten, nicht? Also die Alternative ist nur, entweder man hört sofort auf mit dem Drucken von neuem Geld, also ein Ende dieses inflationären Geldsystems, oder wenn man das nicht will, dann wird das irgendwann in einer Komplettkatastrophe des Geldsystems enden. So. Ich möchte an der Stelle, Herr Berger hat das auch schon schön gemacht, eines noch hinzufügen bei der österreichischen Schule, insbesondere von Mises. Was heute vielen Mainstream-Ökonomen so merkwürdig erscheint und auch in der Öffentlichkeit manchmal für Widerstand sorgt, ist, dass diese ganze Lehre nichts anderes ist als eine Anwendung von formaler Logik. Im Prinzip nichts anderes als formale Logik. Der Mises, der hat in den 20er Jahren begonnen und dann in den 30er Jahren das vollendet. Der hat die gesamte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sozusagen rekonstruiert. Der hat sich gefragt, wo kommt eigentlich unser Wissen her? Woher wissen wir eigentlich das, was wir wissen? Oder was können wir eigentlich gar nicht wissen? Und dann ist er zu Kant zurückgegangen, zu Immanuel Kant, dem großen preußischen, königsbergischen Philosophen. Und der Kant hat ja etwas ganz Revolutionäres gemacht. Der hat uns gezeigt, dass wir über a priorisches Wissen verfügen. Also Wissen, was in uns ist, das quasi durch die Struktur des menschlichen Verstandes determiniert ist. Das Wissen, das haben wir in uns, und da brauchen wir noch nicht mal in die Realität zu gucken, um dieses Wissen quasi nutzbar zu machen. Und da hat der Mises angesetzt, er hat nämlich ein Axiom gefunden, eine unumstößliche Wahrheit, die Axiom des menschlichen Handels. Der Mises hat gesagt, es gibt ein Axiom, das ist unumstößlich, das ist wahr, absolut wahr, können wir nicht widerlegen. Und zwar das Axiom des menschlichen Handels. Der Mensch handelt, hat er gesagt. Und versuchen Sie das mal zu widerlegen. Dann müssen Sie sagen, nee, der Mensch handelt nicht. Und dann merken Sie gleich, aha, wenn Sie das sagen, das ist ein Akt des Handelns und würde Sie also in einen Selbstwiderspruch führen, im Versuch, dieses Axiom zu widerlegen. Also eine quasi unumstößliche Wahrheit als Kernpunkt seiner gesamten Rekonstruktion der Volkswirtschaftslehre. Und dann hat er das durchdekliniert, auch bis zum Geldsystem. Und dieser Satz, diese beiden Sätze sind im Grunde Ergebnis eines formal-logischen Bemühens. Das ist also keine Konspirationstheorie, das ist auch keine Mutmaßung in dem Sinne, das ist einfach formal-logisch abgeleitet. So, und das möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, warum das so ist. Manipulieren des Zinses. Manipulieren des Zinses. Sie haben vielleicht schon mal gesehen, wir taumeln weltweit von einer Finanzkrise in die andere. Asienkrise, New Economy Krise, jetzt Kreditkrise, wie auch immer die alle heißen. Von einer Krise wird in die andere getaumelt und das hat einen Grund, warum das so ist. Und das ist auch ein Ergebnis von Mises Arbeiten. Der hat nämlich diese Konjunkturtheorie, die Sie schon gehört haben, aufgesetzt und er hat gezeigt, dass durch dieses inflationäre Geld der Marktzins verfälscht wird. Der Marktzins wird künstlich runtergedrückt, indem die Banken Kredite vergeben, die Zentralbank natürlich steht hinter dem letztlich. Das steigende Kreditangebot drückt den Marktzins runter und dann denkt der Unternehmer, hey cool, die Zinsen sind so niedrig, jetzt rechnet sich die Investition. Und dann wird Material eingekauft, dann wird Personal eingestellt. Und dann wird investiert, nicht? Und dann denkt man, die Volkswirtschaft geht auf eine Expansionsphase. Das nennt man dann Boom. Und in so einem Boom ist es tatsächlich so, dann ist das für alle sehr erfreulich, nicht? Jeder hat Arbeit, der Lohn steigt, der Finanzminister freut sich, weil die Steuern sprudeln und alle Ansprüche, die man sonst so hat, Schwimmbäder und so, lässt sich alles prima finanzieren. Aber Sie wissen, durch diese Kreditexpansion, und Mises nannte das Zirkulationskredit, ist natürlich nicht eine Schippe mehr auf den Markt gebracht worden. Das ist einfach Geldschöpfung aus dem Nichts. Die Geldmenge, die Kaufkraft, die monetäre Kaufkraft sozusagen wird erhöht, ohne dass sich die Ressourcen in der Volkswirtschaft erhöht hätten. Das ist natürlich ein inflationärer Boom. Das ist ein inflationärer Boom. Und früher oder später kommt es entweder zu Preissteigerungen, weil eben die Ressourcen knapp sind und so viel nachgefragt wird. Oder aber die Unternehmer kommen in eine Situation, wo sie merken, hey, für meine Produkte gibt es gar keine Nachfrage. Und dann müssen diese Investitionen liquidiert werden. Und wenn die liquidiert werden müssen, ja, dann muss man natürlich die Unternehmensteile verkaufen und insbesondere das Personal kündigen. Und dann gibt es Arbeitslosigkeit. Und dann gibt es meistens auch eine Rezession, weil alle nicht mehr das kaufen können, was sie vorher gekauft haben. Und wissen Sie, eine herannahende Rezession führt natürlich zu Rufen in der Öffentlichkeit nach richtig niedrigen Zinsen. Und so senken dann die Zentralbanken den Zins noch weiter ab, damit noch mehr Geld und noch mehr Kredit in Umlauf gebracht wird. Man versucht also die Krise, die durch inflationäres Geld produziert wurde, zu heilen, indem man noch mehr Geld und noch mehr Kredit in Umlauf bringt. Das kann mal gut gehen. Also ein Absturz wird dann quasi aufgefangen durch Zinssenkung und wandelt sich dann in einen Aufschwung. Und das hat in der Vergangenheit zumindest auch teilweise funktioniert. Aber mittlerweile scheint das Problem so groß geworden zu sein, dass es nicht mehr funktioniert. Und um das zu zeigen, habe ich Ihnen hier eine Grafik aufgemalt. Die beginnt 1952 und endet im ersten Quartal des laufenden Jahres. Es zeigt Ihnen eine dunkelblaue Linie, das ist das nominale Volkseinkommen in Amerika. Also alle Güter und Dienstleistungen, die dort produziert wurden. Und die rote Linie, das sind alle ausstehenden Schulden. Ich weiß nicht, wenn Biologen unter Ihnen sind, die haben ja sofort Unbehagen, ne? Wenn so zwei Linien sich so weit auseinander entwickeln, dann stellen wir die Frage, wie weit kann das gehen oder kommen die wieder zusammen? Und in der Tat, dieses Geldsystem, und übrigens, ich zeige Ihnen das nur jetzt für Amerika, ich könnte Ihnen das auch für den Euroraum zeigen, ist genau das Gleiche. Sie sehen, seit so Beginn der 70er Jahre entwickeln die sich so massiv auseinander. Und davor liegen die Linien mehr oder weniger aufeinander. Und wissen Sie, vor 71 war ja noch so etwas, so halbwegs etwas etabliert, das konnte man noch Goldstandard nennen. Da war der US-Dollar ans Gold gebunden, zumindest offiziell, also 35 Dollar, Sie erinnern sich noch, eine Feinunze Gold. Und die D-Mark und Franc, alle waren an den Dollar gebunden mit festen Wechselkursen, sodass indirekt auch diese Währung am Gold angebunden war. Und da konnten die Banken nicht so agieren wie heute, sondern da haben die so agiert, wie ich Ihnen das eben gezeigt habe. Da waren die im Prinzip Lagerhaltungsstellen für Gold, nicht? Und da musste man also, wenn man Kredit vergeben wollte, andere fragen, ob die einem das Geld geben und konnte nicht einfach selbst Geld produzieren. Doch mit dem Ende des Goldstandards 71, 15. August 1971, da entstand das entfesselte Papiergeldsystem. Ja, und da konnte man auf einmal Kredite gewähren, die Geldmenge erhöhen und der Keynesianismus griff um sich, ja, wir müssen Konjunkturpolitik machen und so weiter und so weiter. Und Sie sehen, wohin uns das geführt hat? Immer weiterer Anstieg der gesamten Verschuldung. Ein System, was auf immer mehr Geld und immer mehr Kredit abgestellt hat. Und mittlerweile sehen Sie da oben, da lässt diese Linie doch tatsächlich das Köpfchen hängen. Wissen Sie? Ich habe Ihnen eben das Beispiel genannt, wenn eine Bank einen Kredit vergibt an Herrn Berking, der hat jetzt ja Kredit bekommen, der hat die Scheinchen, und Herr Berking ist ein Dauerschuldner. Der hat nämlich gesagt, ja, 5 Jahre Kredit, wenn das Ding fällig wird, ja, dann mache ich eine Anschlussfinanzierung. Bis dahin ist der Zins ja auch niedriger. Jetzt hat das hat ganz gut funktioniert und jetzt wird sein Kredit fällig und er denkt, naja, jetzt kriege ich eine Anschlussfinanzierung und sage ich, nee, Berking, zahl mal zurück. So, im besten Fall, wenn er zurückzahlen kann, dann muss er das Geld tatsächlich wieder mir zurückgeben. Und volkswirtschaftlich bedeutet das, dass dieses Ausweiten der Geldmenge umschlägt in ein Schrumpfen der Geldmenge. Und vermutlich nach Jahrzehnten der Dauerschuldnerei sind viele Schuldner nicht mehr in der Lage, ihre Schulden zurückzuzahlen. Oder aber neue Kredite aufzunehmen, aber dann zu höheren Zinsen. Griechenland ist ein gutes Beispiel. Wir können das nicht mehr zurückzahlen oder wollen das auch nicht mehr zurückzahlen. In jedem Falle bedeutet, wenn sich das fortsetzt, was wir derzeit sehen, dass weltweit dieses Aufblähen der Geldmenge zum Stillstand gekommen ist und jetzt in sich zusammensackt. Und Sie wissen, was das bedeutet. Ich hatte Ihnen eben gesagt, wenn die Geldmenge steigt, ist das Inflation und wenn die schrumpft, ist das Deflation. Und dann gibt es wieder eine Umverteilung. Wenn Sie dann Kredite haben, wenn Sie verschuldet sind, dann sieht es ganz schlecht aus für Sie. Denn in einer Deflation kommt es meistens zu einer Rezession, dann steigt die Arbeitslosigkeit, Ihr Lohn wird gekürzt, Ihr Unternehmen sagt, wir können nicht mehr zahlen. Entweder nimmst du jetzt 20%, 30% Lohnabschlag hin oder musst woanders hingehen. Ja, dann sitzen Sie auf Ihren nominalen Schulden. Dann sieht es schlecht aus, dann müssen Sie die Hand heben. Und wissen Sie, wer insbesondere die Hand heben muss? Das ist der Staat. Die ganze staatliche Verschuldungspolitik funktioniert nur in diesem inflationären Geld- und Kreditsystem. Die Staaten würden nicht mehr in der Lage sein, meine Prognose, in einer deflationären Umgebung ihre fällig werdenden Kredite Anschluss zu finanzieren, geschweige denn neue Kredite aufzunehmen. So, jetzt haben Sie das Problem schon mal gesehen. Sie sehen, von der Theorie gehen wir jetzt langsam, aber sicher in die Praxis. Also man kann tatsächlich sagen, derzeit ist das System dabei, zu korrigieren und in eine Deflation umzuschlagen. Apropos schlagen, da wird immer so viel auf die Banken eingeschlagen. Kreditklemme und so weiter, sagen die. Ich will Ihnen mal eins sagen. Die Banken gehören ja privaten Aktionären. Und diese private Aktionären sagen jetzt im Bankmanagement, wir wollen nicht mehr so viel Risiken auf unserer Bilanz haben. Lass die Kredite zurückzahlen und wir wollen jetzt auch keine neuen Kredite mehr. vergeben. Ist ja auch legitim. Ist eine betriebswirtschaftlich gesunde Entscheidung. Aber diese betriebswirtschaftlich gesunde Entscheidung führt das System natürlich in eine Korrektur in Form einer Deflation. Ich habe Ihnen eben schon mal ansatzweise einige Indizien genannt, Konsequenzen genannt, die uns auch gleich noch beschäftigen sollen. Und ich reiche diese Grafik nur mal nach, damit Sie mal sehen können, wie entartet weltweit dieses Papiergeldsystem geworden ist. Ich habe Ihnen mal von 1970, das beginnt hier, bis April, das ist der amerikanische Aktienmarktindex. Und das ist die orange Linie, das ist die Entwicklung der Konsumentenpreise in der OECD, also ganz viele industrielle Länder drin. Und dann sehen Sie hier eine, gucken wir nur mal auf diese dunkelblaue Linie, das ist die Entwicklung der Geldmenge. Welch Irrsinnsexpansion. Also es gibt nichts, was so stark gewachsen ist wie die Geldmenge. Ja, und Sie können sich vorstellen, das ist alles nur durch Kredit getrieben. Und wenn das korrigiert, dann ist eine Depression, wie wir sie im Jahr 1929 gesehen haben, vergleichsweise klein. Jetzt ist es so, diese anstehende Kontraktion, von der ich sprach, die wird ja allgemein als Krise bezeichnet. Nicht das Ausweiten der Geldmenge. Sie wissen, das ist wie bei einer Party, nicht? Wenn Sie anfangen zu trinken, das ist nice. Aber das ist die Krise. Am nächsten Morgen sagen Sie, ah, Krise, nee. Da beginnt Ihr Körper sich zu regenerieren. Und da haben Sie die Möglichkeit, entweder schwitzen Sie das aus, nicht? Oder gehen zum Kühlschrank und nehmen sich noch eine Flasche. Und wir sind als Kollektiv meistens nicht so leidensfähig. Wir versuchen also, die Krise abzuwenden. Und das ist insbesondere erfolgt, indem nach dem Kollaps von Lehman Brothers haben die Staaten im Prinzip die Verbindlichkeiten der Banken garantiert. Nein, das ist falsch. Die Regierungen haben ihr Geld genommen und haben gesagt, das kriegen andere, falls die Banken kaputt gehen. Regierung hat ja nichts. Regierung schafft nichts. Nimmt dem einen, gibt dem anderen. Ne? So. Also, die Staaten haben im Prinzip mit ihrem Geld die Bankbilanzen garantiert. Das hat dazu geführt, dass auf den Anleihemärkten die Investoren gesagt haben, ja, aber wenn die das übernehmen müssen, ist das nicht teuer? Und da haben die nachgeguckt, oh, das ist aber teuer. Und da haben die gesagt, oh, dann ist der Staatskredit vielleicht auch nicht mehr so gut. Vielleicht übernehmen die sich. Ja, und da habe ich Ihnen mal hier, um Ihnen das mal zu zeigen, wie das so funktioniert, auf den Finanzmärkten so verwirrende Grafiken mitgebracht. Und das sind sogenannte Credit Default Swaps. Credit Default Swaps, CDS genannt. Das ist nichts anderes wie eine Versicherung. Sie wissen, Sie können sich gegen Diebstahl und Feuer versichern. Und wenn Sie in einer Gegend wohnen, wo besonders viel gebrandschatzt wird und wo viel eingebrochen wird, dann ist die Versicherung natürlich teurer, als wenn Sie da wohnen, wo ich wohne, wo nicht eingebrochen wird. Und eine Versicherung gibt es auch für den Ausfall von Staatsanleihen. Also wenn Sie Angst haben, dass Herr Schäuble vielleicht doch nicht Ihren Coupon überweist, dann können Sie sich dagegen versichern. Das macht man dann mit sogenannten Credit Default Swaps. Zahlen Sie eine kleine Prämie und wenn der Staat pleite geht, nicht, dann zahlt Ihnen der Versicherungsgeber den Schaden. Und diese Credit Default Swaps, die werden gehandelt und ich zeige Ihnen mal hier von 2007 ist das bis vorgestern die Preise für diese Dinger. Da sehen Sie hier Griechenland, oh, ist schon am teuersten. Kommt wieder ein bisschen zurück, jetzt ist schon wieder angestiegen. Ne? So irgendwie will nicht ganz wieder runterkommen. Oh, wer geht denn? Oh, das sind die Spanier hier, die Portugiesen. Oh, Iren auch. Und wir auch hier unten da. Die Finanzmärkte haben begonnen, die Kreditqualität der Staaten neu zu bewerten. Und Sie können sich vorstellen, das will kein Politiker. Das will kein Politiker. Dann sind die Spekulanten schuld. Da muss man die Shortseller muss man verbieten. Also im Prinzip setzt der Markt mit voller Wucht die Korrektur ein und attestiert, dass die Staaten nicht in der Lage sind, de facto diese Zahlungsversprechen, die man da vorgebracht hat, einzuhalten. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Sie wissen, wie hoch die Staatsverschuldung in Deutschland ist? Ja, so ungefähr 80%. Ne? So, da gehen wir jetzt hin. 80% des BIPs, also ohne Pensionsansprüche. Also nur das, was als Kredittitel draußen steht. Und wir zahlen ungefähr 2,8% des Volkseinkommens an Zinsen auf diese Staatskredite. Aber wir wachsen nur noch um 1%. Also jedes Jahr zahlen wir mehr Zinsen, als wir einnehmen. Wenn Sie die Bilanz eines Unternehmens sehen würden, die sowas macht, würden wir sagen, entweder restrukturieren wir das Ding oder wir verkaufen es oder machen es zu. Und 80% des Volkseinkommens beträgt die Staatsverschuldung. Was meinen Sie hoch? Die gesamte Bankaktiva in Deutschland ist relativ zum Volkseinkommen. Ich sag's Ihnen, 330%. Also wenn Sie alle Kredite und alle Wertpapiere nehmen, die die Banken in den Bilanzen haben und teilen das dann durchs Volkseinkommen, sind Sie bei 330%. Die Amerikaner haben nur 90%. Und im Euroraum insgesamt sind wir bei ungefähr 360%. Abenteuerlich. Abenteuerlich. Glauben Sie, wenn der Zweifel kommt, dass der Staat in der Lage ist, das zu schultern? Unmöglich. Im Prinzip die Rettungspakete, die fußen auf der Hoffnung, dass nicht alle so verstehen, um welche Dimensionen es sich hier handelt. Aber das Schlimme ist, dass man das hat so weit kommen lassen. Aber durch eine Politik von immer mehr Geld und immer mehr Kredit und vor allen Dingen durch Ignoranz wichtiger ökonomischer Lehren, insbesondere die der österreichischen Schule, konnte das natürlich passieren. Aber ich will Ihnen an dieser Stelle zeigen, die Finanzmärkte haben begonnen, den letzten Grundpfeiler sozusagen des Vertrauens in das System in Frage zu stellen. Ich habe eben Applaus bekommen, nicht, mit dem Gold, das hat Ihnen gefallen. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie auf die internationalen Finanzmärkte schauen, da gibt es eine Entwicklung, die fast unbemerkt ist. In der Zeitung steht immer, sagen auch die Journalisten immer, ja, Herr Pollard, der Goldpreis steigt. Ich sage, ja, halb richtig. Der Goldpreis steigt auch. Also Sie müssen immer mehr Dollar und Euro ausgeben für eine Feinunze Gold. Aber die eigentliche Wahrheit ist, dass das Papiergeld sich abwertet. Sie bekommen immer weniger Gold und Silber für einen Dollar oder einen Euro. Und um Ihnen das mal zu zeigen, habe ich Ihnen diese Grafik mitgebracht. Die beginnt 1971 und endet im April des laufenden Jahres. Und die zeigt Ihnen den Preis einer Feinunze Gold in den verschiedenen Papierwährungen. Also zum Beispiel das hier, das ist Großbritannien. Ich habe das alles indexiert, damit man das besser vergleichen kann. Also um Ihnen das zu sagen, man musste 100 Einheiten 1971 hingeben, 100 Einheiten, um eine Feinunze Gold zu bekommen. Heute müssen Sie 5.000 hingeben, 5.000 als britischer Staatsbürger. Der dunkelblaue, das sind die Amerikaner. Oh, jetzt hier, jetzt kommen wir hier. D-Mark, ne? Oh, jetzt hier ab 2005, jetzt geht's ab. Ja, auch der Euro wertet sich gegenüber dem Gold ab. Und der Yen und der Schweizer Franken kommen gleich hinterher. Also im Prinzip sieht man auf den internationalen Finanzmärkten einen Trend, der alle Papiergeldwährungen der Welt erfasst. Alle werten ab gegenüber Gold. Und an dieser Stelle, wir können da gleich nochmal drüber diskutieren, möchte ich nur sagen, Gold ist das ultimative Zahlungsmittel. Gold ist das ultimative Zahlungsmittel. Also Sie sehen, eine Entwicklung hat eingesetzt, die in der Öffentlichkeit häufig gar nicht so sehr wahrgenommen wird. Die Abwertung des Papiergeldes gegenüber dem ultimativen Zahlungsmittel Gold. Jetzt werden Sie sich fragen, wo geht das denn hin? Eigentlich war dieser Anstieg des Goldpreises bisher, Sie haben ja noch viele Experten, mit denen Sie sprechen werden, noch relativ beschränkt. Schauen Sie mal, von 71 bis Anfang der 80er Jahre, zweiter Ölpreisschock, ist der Goldpreis ungefähr in britischen Pfund oder auch im Dollar um etwa 1.400% angestiegen. Und wenn Sie mal gucken hier, wo das mit dem Ansteigen des Goldpreises begann, mit dem Platzen der New Economy Blase, haben wir derzeit im Grunde nur einen Anstieg sozusagen von weniger als 400%. Also was wir jetzt erlebt haben in der Goldpreissteigerung ist noch gering, wenn Sie also ein Szenario vor Augen haben, was vergleichbar ist mit der Phase 1971 bis 80er Jahr, wo die Menschen tatsächlich dann Angst bekamen, dass das Papiergeld, das entfesselte Papiergeld seinen Wert verlieren könnte. Jetzt vor dem Hintergrund des Gesagten ein Blick in die Zukunft. Sie wissen, selbst Milton Friedman, ein Befürworter des Papiergeldes, der hat mal gesagt, es ist ein großes Experiment, dessen Ergebnis im Ungewissen liegt. Und die letzten Jahre haben uns natürlich schon gezeigt, dass dieses Papiergeldsystem ganz offensichtliche Defekte hat, Und als Ökonom der österreichischen Schule, Sie erinnern sich an das Zitat von Ludwig von Mises, kommt man nicht drum rum. Also wenn Sie formale Logik nicht widerlegen wollen und oder können, zu sagen, dass das System in seiner jetzigen Bauweise nicht überlebensfähig ist. Und die Frage stellt sich natürlich, wohin entwickelt sich das System? Die Chinesen haben schon zu einer Reform des internationalen Geldsystems aufgerufen. Da können Sie, ich habe das da unten die Quelle genannt, das können Sie sich downloaden. Die Chinesen haben schon eine Reform des internationalen Geldsystems gefordert im März 2009. Und zwar, jetzt halten Sie sich fest, removing the inherent deficiencies caused by using credit-based national currencies. Also die haben im Prinzip eine Reformagenda angedacht, wo man sich verabschiedet vom kreditbasierten Geld. Das ist also nicht gegen den Dollar, das ist gleichermaßen gegen den Euro, gegen das britische Pfund. Und gleichzeitig empfehlen sie Rückkehr zu einem währungsbasierten Geld. Also bei denen sieht das ein bisschen planwirtschaftlich aus, aber ich will Ihnen an dieser Stelle das nur mal vor Augen führen. Die weltweit größte Nation, die künftig weltweit beherrschend sein wird, wirtschaftlich, wirtschaftspolitisch, denkt im Prinzip laut an eine Reform des internationalen Geldsystems. Und Sie wissen, die Chinesen, die haben eine lange Historie. Die haben auch schon mal ein entfesseltes Papiergeld gehabt, im 13. Jahrhundert, kennen die alles. Und wenn Sie mal die Währungshistorie sich vor Augen führen, dann ist tatsächlich die Phase eines entfesselten Papiergeldes, nämlich von 1971 bis heute, eine ganz kurze Phase. Über viel Geld gibt es schon lange. Über viele Kulturkreise und Geschichtszüge hinweg war Geld immer und aus gutem Grund unterlegt oder entsprach einem Gut mit intrinsischem Wert. Und meistens war es Gold, Kupfer, Silber, also was sich besonders gut eignete, die Geldfunktion auszuüben. Wissen Sie, und es wäre vermessen zu glauben, dass wir an der Spitze der Evolution sind, der geldtheoretischen und geldpolitischen Evolution. Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir zurück zur Normalität gehen in den nächsten Jahren. Also im Prinzip Rückkehr zu einem einem rohstoffbasierten Geldsystem. Und jetzt werden Sie fragen, woher kommt die Bewegung? Kommt die von den Staaten und den Regierungen? Wahrscheinlich nicht, sondern das machen die Menschen selbst. Sie sehen, die Verkäufe von Edelmetallen nehmen zu. Wir sind wahrscheinlich an einem frühen Stadium, wo immer mehr Menschen erkennen, dass ihr Papiergeld keine Werterhaltung liefert und werden zunehmend raustauschen aus eben papiergelddenominierten Wertschriften und Vermögensanlagen in reale Güter. Und dann kriegen Sie ohne Regierungsdekret im Prinzip diese Abwertung des Papiergeldes und das kann natürlich bis zum Totalverlust führen. Das kann bis zum Totalverlust aller Papiergeld- oder Scheingeldbasierten Zahlungsansprüche führen. Ich habe Ihnen jetzt, das ist das letzte Bild, wir haben dann noch ein bisschen Zeit miteinander zu sprechen, ein Bild mitgebracht, das habe ich gebastelt, weil ich immer zu hören kriege, ja, aber Gold hält ja auch nicht den Kaufkraft. Und das stimmt nicht. So, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Und zwar, Sie wissen, die Kaufkraft des Geldes, die hatte ich vorhin erklärt, die kann man errechnen. Und das habe ich Ihnen mal gezeigt hier von 1920 bis Anfang 2010 für den US-Dollar. Und man konnte 1920 also mit einem Dollar vereinfacht einen Apfel kaufen. Ja, und dann konnte man immer weniger kaufen, 1970 nur noch einen halben Apfel und jetzt kriegen Sie nur noch 0,1 Apfel. Also über die Jahrzehnte im Prinzip gone. Also Ihre Wertaufbewahrungsfunktion nicht erkennbar. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist bei allen Papierwährungen. Es ist kein Wertspeicher. Sie machen Verluste, wenn Sie Geld halten. Müssen also immer zur Bank bringen. Und die orange Linie, die zeigt Ihnen die Kaufkraft des Goldes. Also, Sie mussten auch 1920 eine Feinunze Gold sozusagen für einen Apfel geben. Und dann hat der Roosevelt damals den Dollar abgewertet. Da gab es also eine Aufwertung. Da bekamen Sie auf einmal 2,5 Äpfel für ihre Goldunze. Na gut, dann ging das auch so ein bisschen runter, weil bis 1971 war ja der Dollar an das Gold gebunden. Konnte nicht frei schwanken. Ab da, sehen Sie, wurde aufgehoben. Gut, dann ging es mal richtig hoch, haben Sie mal 8 Äpfel gekriegt für eine Feinunze. war ein bisschen Übertreibung und dann dachte man hier, oh, das Papiergeld ist eine tolle Erfindung, ne? Klappt toll mit politisch unabhängigen Zentralbanken, ja, bis zum New Economy Boom hier, und jetzt sehen Sie, jetzt sind wir bei etwa 5 Äpfeln für eine Feinunze, was immer noch gering ist im Vergleich zu krisenhaften Entwicklungen zuvor. Was ich Ihnen nur zeigen will, ist, wenn Sie Geld halten, sind Sie da unten, wenn Sie Gold halten, sind Sie immerhin da oben. Schwankungen sind natürlich höher, das ist klar. Aber das liegt auch daran, weil Sie natürlich in so einem Regime jetzt auf solch ein Regime blicken, wo Gold eben sozusagen offiziell demonetisiert war. Aber ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, dass wir dabei sind, einer Entwicklung entgegenzugehen, in der es zu einer Remonetisierung sozusagen des ultimativen Zahlungsmittels kommen wird, nämlich Gold, Silber, beziehungsweise auch alle anderen Realaktiva, die entsprechenden Inflationsschutz bringen. Und ich hoffe, ich konnte in meinen Ausführungen Ihnen noch einige Grundlagen mit auf den Weg geben über die Funktionsweise des Geldsystems und wo das Problem unseres Geldsystems liegt, nämlich der Geldschöpfung aus dem Nichts. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich glaube, jetzt haben wir noch ein paar Minuten für Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die großartige Vortrag. Sie stimmen mir zu, meine Damen und Herren, wenn ich mir wünschte, dass Dr. Polleit hauptberuflich Professor wäre und viele Studenten durch seine Schule gingen. Nicht zuletzt auch, weil er es schafft, noch in der zweiten Vorlesungsstunde das Publikum im Band zu halten. Großartiger Vortrag. Ja, ich bitte um Fragen.
Ich bin laut genug. Ja, Herr Professor, Sie sind ja der erklärte Anhänger vom Goldstandard. Was meinen Sie? Kommt er oder kommt er nicht?
Ja, der erste Teil meiner Beantwortung ist ein Widerspruch. Ich bin gar kein Anhänger des Goldstandards, aber ich lasse mich gerne so bezeichnen. Ich glaube, das beste Geldsystem, was wir bekommen können, wäre ein freies Marktgeldsystem. Ja? Also wo die Menschen die Freiheit haben, darüber zu entscheiden, was Geld sein soll. Dann hätte ich allerdings kaum Zweifel, dass man sich entscheiden würde für Gold, Silber, vielleicht auch Kupfer, vielleicht auch Platin. Also sozusagen als Endergebnis würden wir zu einem Goldstandard kommen. Nicht gut fände ich, wenn unsere Zentralbanken dazu übergehen würden, einen Goldstandard zu oktroyieren, weil dann hätten sie immer noch den Staat da drin mit seinem Zentralbanksystem und das würde früher oder später wieder in schlechtes Geld führen. Deshalb ist immer mein Plädoyer, freies Marktgeld, entscheiden Sie doch selber, was Sie als Geld haben wollen mit Ihren Handelspartnern. Und dann kommt wahrscheinlich meine Prognose ein Goldstandard raus. Die zweite, wann kommt da? Also ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Ich glaube, in den nächsten 2-3 Jahren wird Revolutionäres passieren auf unseren Kapitalmärkten, international. Also das ist die Zeitspanne, die ich Ihnen so aufzeigen würde.
Hier eine Frage.
Ja, der Herr hat das Mikrofon jetzt vor Ihnen. Aber
was ich fragen wollte, ist diese berühmte Liquidity Trap, Liquiditätsfalle von Keynes. Ich bin der Meinung, dass wir mittlerweile so viel Information schon im Markt drinnen haben, dass diese Geldillusion gar nicht mehr da ist, dass Unternehmer also eben nicht zu niedrigen Zinsen freiwillig Geld aufnehmen, weil sie die Faktorpreissteigerungen schon voraussehen und nicht in Vergangenheitspreisen ihre Rentabilitäts- und Barwertberechnung durchführen. Ich sage, keynesianische Geldpolitik und Geldexpansion funktioniert nur im Zusammenhang mit interventionistischer Gesetzgebung. Wenn man sich zum Beispiel die Unternehmensgesetzgebung anschaut, was da mit Mutter- und Tochtergesellschaften möglich ist, Risiken auslagern, keine Verantwortung der Eigentümer mehr. Würden Sie diese These so stützen?
Ja, erster Teil, Liquiditätsfalle. Ich weiß nicht, ob allen das so ein bekannter Begriff ist. Das meint, dass man irgendwann den Zins nicht weiter absenken kann. Nicht? Und da hat der Keynes gesagt, wenn man den nicht weiter absenken kann, dann kann der Zins eben zu hoch sein für die Volkswirtschaft und das kann dann dauerhaft zu Unterbeschäftigung führen. Also vollkommene intellektuelle Verirrung. Die Liquiditätsfall gibt es auch gar nicht. Das Problem, was Sie ansprachen, also wie gesagt, das ist so der erste Teil meiner Beantwortung in Kürze. Ich kann das, ich bin ja auch viel mit Unternehmen und institutionellen Investoren, nicht nur in Deutschland, sondern auch international zusammen. Was wir heute diskutieren, da würde ich mal sagen, da sind wir eine Randerscheinung. Also das hat noch nicht durchgeschlagen, sagen wir mal, auf Entmutigung, auf komplette Entmutigung, Investitionen anzugehen. Also insofern, glaube ich, sind wir da erst ganz am Anfang. Und dann hatten Sie noch der letzte Aspekt.
Genau, also das würde ich auch nicht bestreiten. Investitionen sehen wir noch, aber hauptsächlich in Bereichen, wo entweder massiv zusätzlich subventioniert wird oder wo wir eine Gesetzgebung haben, wie zum Beispiel die Sonderprivilegien der Banken, wo es nicht mehr darauf ankommt, zum Beispiel ob Griechenland...
Einverstanden, ja, ist richtig. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Im Versuch, dieses System vor der Korrektur zu bewahren oder vor seinem Untergang, Mark Faber sagt ja immer, we are doomed, werden natürlich immer weitreichende Eingriffe in die unternehmerischen und bürgerlichen Freiheiten notwendig. Und dann strangulieren sie natürlich, nicht sie, da strangulieren die Regierungen die Wachstumskräfte. Ja, das ist vollkommen richtig. Und dann kommt es nur noch zu so Randinvestitionen wie Windanlagen, nicht, weil die mit einer Erfolgsgarantie der Regierung ausgestattet sind. Ist richtig. Sie kriegen eine komplette Verzerrung und sie sind dabei, dann die letzten Überbleibsel der marktwirtschaftlichen Ordnung eben zu überwalzen mit einem sozialistischen, totalitären System. Ja, das sind die Konsequenzen.
Würde es nicht ausreichen, die Zinsen, also den Preis des Geldes, einfach den Marktmächten auszuliefern, peu à peu, müssten wir zu einem Goldstandard wieder übergehen?
Also müssen wir gar nichts. Ist immer die Frage, was ist, sagen wir mal, das leitende Prinzip für eine Gesellschaft? Wenn man das Ideal der Freiheit hat, dann sagt, wir möchten gerne Freiheiten, also die körperliche Unversehrtheit eines jeden eigenen und auch die Freiheit, die Früchte der eigenen Arbeit genießen zu können, ohne Zwang von außen. Da müssen Sie ein Geldsystem haben, was eben kompatibel mit diesem Ideal ist. Und das ist ein freies Marktgeld. Und ein staatliches Geldangebotsmonopol, was wir heute haben, ist ein Zerstörungsfaktor für diese Ordnung. Ist ein Zerstörungsfaktor für diese Ordnung. Deshalb kann ich die Antwort nur, sagen wir mal, in Bezug auf das Ziel formulieren, was Sie vor Augen haben. Wenn Sie die sozialistische Ordnung anstreben, dann sind Sie auf dem besten Weg mit dem Staatsgeldsystem. Es ist tatsächlich so, der Zins ist mittlerweile kein freier Marktzins mehr. Also was Sie jetzt auf den Kapitalmärkten sehen für 10-jährige Anleihen, da kriegen Sie jetzt noch 2,5%. Und dieser Zins kommt natürlich dadurch zustande, dass die Zentralbanken mehr oder weniger signalisiert haben, wir intervenieren. Also wenn die Zinsen für die Bundesanleihen, ich behaupte das mal, 5-6% sein würden, dann würden die kommen und kaufen das Zeug auf. Und allein diese Ankündigung, über die natürlich die Marktakteure wissen, dass die Notenbank da interveniert in Amerika, in UK und hierzulande, bleibt der Zins natürlich auf einem politisch gewollt niedrigen Niveau. Und Sie sehen auch, diese Anleihekäufe haben schon eingesetzt. Und man drückt im Grunde künstlich den Zins weiter runter. Und dadurch werden die gesamten Anpassungen, die man jetzt eigentlich braucht, natürlich verhindert. Sie müssen immer mehr Geld drucken. Ja, das würde in die, das, also wenn man das weitermacht, was man da macht, dann geht das in die Hyperinflation.
Herr Professor Pollert, ich habe...
Wir sind am Ende der Überschuldung angekommen. Der Kumulationspunkt ist praktisch überschritten. Wir wissen, im zweiten Halbjahr dieses Jahres muss refinanziert werden. Einmal 2,7 Billionen in Amerika, das Staatsdefizit in Amerika mit 1,3 Billionen, das sind also insgesamt 4 Billionen. Aus Japan ebenfalls 1 Billion. Es ist ein Märchen, dass Japan sich wieder im eigenen Lande refinanzieren kann. So wie man 1992 in Japan noch eine Sparquote hatten von 18%. Durch die demografische Entwicklung ist die Sparquote heute zurückgegangen auf 2%. Also die müssen auch den allgemeinen Kapitalmarkt in Anspruch nehmen. Das heißt, aus Japan kommt nochmal 1 Million. Aus Europa, global, sagen wir mal, insgesamt auch noch 1 Million. Ach, ich habe eine Zahl gelesen von 833 Milliarden. Also das würde insgesamt 6 Billionen machen. Die, wenn die im zweiten Halbjahr kommen, das kann der Kapitalmarkt möglicherweise aufnehmen, aber da müsste der Zins natürlich auf 5% wenigstens ansteigen. Das werden, wie Sie gerade richtig sagten, die Notenbanken nicht zulassen. Ja, die Notenbanken werden dann also erneut richtig Geld drucken, sie werden also den Markt fluten. Aber dieses Problem, dass 6 Billionen refinanziert werden müssen, wird an der Börse natürlich schon vorweggesehen. Und deshalb glaube ich persönlich, irgendwann, August, September, Oktober, werden wir einen solchen Börsencrash erleben, der uns so hinuntertreibt, 50% in 2 Stufen, dass dann die Notenbanken den Markt, den Kapitalmarkt fluten. Und dann entsteht weiteres Inflationspotenzial. Und was daraus entsteht, das würde mich interessieren, wie das, ich glaube, ich habe dazu eine Theorie, ich kann noch mal sagen, jetzt weiterführen, in 2014 eine neue Weltwährungskonferenz à la Bretton Woods und wie die aussehen könnte, so das kann man dann mal diskutieren, das soll nicht heute jetzt das Thema sein.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Mit der Refinanzierung in der Tat ist ein System der Dauerschuldnerei. Und wir haben jetzt die globalen Zahlen genommen. Allein Deutschland, wir haben ja allein die Bundesrepublik Deutschland, hat einen Refinanzierungsbedarf von 400 Milliarden. Also 400 Milliarden werden täglich, also einmal jährlich fällig der ausstehenden Bundesschuld. Und die müssen refinanziert werden. Jetzt ist es natürlich so, bei der Refinanzierung, wenn die Kredittitel auslaufen, beispielsweise eine große Versicherung, nicht, dann wird das zurückgezahlt und dann hat die quasi das Geld wieder, um neu zu investieren. Und wir haben derzeit die institutionellen Anleger, die nach wie vor in sichere Anleihen investieren, wird ja von, zum Beispiel auch von der BaFin propagiert und das sind dann meistens Staatsanleihen. Also ich habe bei dieser Refinanzierung per se, weniger Probleme, also da sehe ich weniger Probleme. Die Probleme kommen allerdings, und da treffen wir uns dann, weil das Geldsystem natürlich nur funktioniert, wenn immer mehr davon kommt. Nicht? Es muss einmal umgewälzt werden, es muss auch oben noch was draufkommen, weil es ist ja inflationär. Und wenn es eben sich abschwächt, diese Geld- und Kreditexpansion, dann beginnt diese Pyramide zu kippen. Nicht? Ob das 2014... Das kann man schwer sagen, nicht? Ich meine, die haben schon Tricks, ne? Wie man das noch so über die Runden kriegt. Und wie gesagt, man kann diese Zeitfrage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ne? Ich kann das ist übrigens auch etwas, was die Österreichische Schule immer vorgebracht hat. Man kann zwar unumstößlich, logisch, formal, logisch, deduktiv sagen, was kommt, wenn man A tut. Hinten rauskommen. Ich kann nicht genau sagen, wann.
Herr Professor Pollert, 2 ganz kurze Fragen. Ja. Ganz kurze Fragen. Sie sprechen immer von Geldmenge und wir haben auch die Charts gesehen. Erzählen Sie uns doch mal, wie viel von dieser Geldmenge ist denn wirklich gedrucktes Geld, was im Umlauf ist? Das ist die eine. Und die zweite Frage, mit Ihren Vorträgen, Analysen, Sie sind ja angestellt einer internationalen Bank. Erfahren Sie innerhalb des Hauses eigentlich Repressalien? Weil Sie ja häufig auch gegen die Bankenlandschaft arbeiten.
Ja, 2 disparate Fragen, aber natürlich versuche ich auch beide zu beantworten. Im Euroraum beispielsweise beträgt die Geldmenge derzeit knapp 10.000 Milliarden Euro. 10.000 Milliarden Euro, das ist Bargeld, also Noten und Münzen und Sichteinlagen, das ist das, mit dem Sie zahlen können. Und dann gibt es noch Termin- und Spareinlagen, die werden da ebenfalls hinzugerechnet, vereinfacht gesprochen. Und die Zahlungsmenge, also das ist tatsächlich nur Noten und Münzen und Sichteinlagen, die beläuft sich so auf etwa 4.500 Milliarden. Also es ist schon ganz beträchtlich, wenn Sie überlegen, unser Volkseinkommen, also das Volkseinkommen des Euroraums ist etwa 9.500 Milliarden Euro. Ja, das ist so, und das läuft um. Nicht? Das ist in Ihren Taschen, in unseren Taschen, bei den Portugiesen und in Ihren, ja, überall. Genau, und natürlich ist das eine enorme Expansion gewesen. Wenn Sie mal nur mal die einfache Berechnung machen, 1971, sagen wir mal, war ja $35 eine Feinunze. Nehmen wir mal an, man hätte also eine 100% Deckung damals gehabt, also hätten hingehen können mit $35, hätten eine Feinunze bekommen. Und wenn Sie das gleiche Rechenexempel heute nochmal machen würden, die US-Fed offiziellen Statistiken zufolge hat etwa 662 Millionen Feinunzen im Keller liegen, wenn die also wieder eine 100%-Deckung einführen würden für M1, also das ist das amerikanische Zahlungsmittel-Äquivalent, dann wäre der Umtauschkurs so, ich weiß gar nicht, das steigt ja immer so stark an, aber mehr als 6.000 ne, Dollar pro Feinunze. Und wenn man eine Deckung anstreben würde für M2, also wo Sie, das ist das Äquivalent für M3 hier im Euroraum, dann sind Sie bei, ich glaube, 28.000 Euro, Dollar pro Feinunze. Und da sehen Sie, wollte ich nur mal nachschieben, wie exorbitant diese Geldexpansion der letzten Jahre ausgefallen ist. Ihre zweite Frage, wissen Sie, das Bankgeschäft ist per se kein schlechtes Geschäft. Das ist eine wichtige volkswirtschaftliche Funktion. Das Problem liegt auch nicht bei den einzelnen Spielern, sondern das Problem liegt bei dem gesamten Systemaufriss. Wir haben Regularien, wir haben eine staatlich verordnete Geldordnung, in der wir alle agieren, Sie auch. Und Herr Berking sprach an, ein Referat, was ich in Amerika gehalten habe, das hieß, amerikanisch immer so ein bisschen kürzer, Fiat Money and Collective Corruption, wo ich mal versucht habe zu erklären, wie uns dieses Geldsystem doch alle in den Bann zieht. Also beispielsweise Berufskarrieren entstehen in Industrien, die künstlich sozusagen provoziert wurden durch Papiergeld. Ganze Berufskarrieren, IT-Spezialisten, Programmierer für irgendwelche Bewertungsmodelle von Finanzoptionen, die ihr gesamtes Humankapital jahrelang da investieren und sind letztlich davon abhängig, dass dieses Geldsystem immer weitergeführt wird. Viele Sparer, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, sagen, oh Gott, ich habe meine ganzen Ersparnisse in den Bankschuldverschreibungen in der Bundesanleihe. Wenn der Polleit jetzt kommt mit seinem Systemvorschlag, Da bin ich das ja los. Ja. Und deshalb sagen die, ja, lieber weiter so. Ja, und da sehen Sie, dass das Problem kann tatsächlich nur durch weite Einsicht überhaupt angegangen werden, weil wir haben tatsächlich jeder Einzelne von uns, selbst Sie, diejenigen, die auf Gold und Silber setzen, die machen das ja in einer Erwartung, dass es einen Systemwechsel gibt, nicht? Und sind damit auch letztlich gewissermaßen in ihren Volksaufsichten verbunden, dass dieses System tatsächlich diese Wendung nimmt. Und das habe ich als kollektive Korruption bezeichnet. Und das habe ich gemacht, um zu zeigen, wo das Problem liegt. Ich erfahre keine Repressalien. Ich glaube, es ist immer wichtig, konstruktiv Probleme zu benennen. Und Sie wissen, wir sind ja auch, das gilt auch für jede andere Bank, hoffe ich, aber diejenigen, die ihr Handwerk ernst nehmen, dazu da, im Interesse auch der Kunden zu handeln. Und Sie können davon ausgehen, dass es natürlich viele Unternehmen gibt, die sich fragen, was machen wir denn mit unseren Pensionsrücklagen? Es gibt auch in der öffentlichen Pensionskassenlandschaft Diskussionen. Wie machen wir das denn? Ja, da versuchen wir zu helfen.
Lass mich mal ganz kurz schauen. Ich habe noch zwei Wortmeldungen hier vorne. Ja. Jetzt können wir den Herrn
ansprechen. Herr Professor, ich habe Ihren Goldchart über den Goldstandard mit Freude gesehen. Nur meine Frage, ist das auch real? Sie wissen vielleicht besser als ich, dass Gold und Silber bewusst mit Short-Positionen auf niedrigem Niveau gehalten werden. Ist das so? Was halten Sie von dieser Theorie?
Was ich Ihnen da gezeigt habe, sind tatsächlich die Marktpreise, die man in der Vergangenheit beobachten konnte. Ich höre auch immer wieder, dass da ich glaube das nicht. Weil der Markt mittlerweile schon so international geworden ist an der Comex, da sind so viele Mitspieler. Es gibt in dem Markt schon wachsende Positionen, die nicht mehr gesettelt werden in physischem Gold. Nicht? Und das kann schon zu einer Verzerrung führen.
Die Theorie besagt, dass über Short-Positionen Gold und Silber in den USA der Preis künstlich gedrückt.
Ja, also um es pauschal zu sagen, glaube ich nicht dran. Wenn Sie den Deckel da drauf halten wollen, das, glaube ich, das würde nicht dauerhaft funktionieren. Ja, war, glaube ich, noch eine Frage?
Ja. Ja, ich habe eine Frage noch zur Geldmengeninflation. Sie hatten da verschiedene Zahlen genannt. Mein Eindruck ist, dass dabei die eigentlich ohne Manipulation zu erfolgende Geldmengendeflation gar nicht eingerechnet ist. Sie haben dann sehr schön das Beispiel gebracht mit den T-Shirts. Bei der Geldpreisinflation, ja, dass sozusagen selbst wenn der Preis des T-Shirts konstant bleibt, eigentlich liegt eine Inflation vor, weil nämlich die Preisdeflation, die im Grunde genommen durch die billigeren Anbieter hätte entstehen müssen, dass wir um die betrogen werden. Ist es bei der Geldmengenausweitung nicht genauso? Eigentlich müsste es eine Geldmengendeflation geben, also Kredite müssten zurückgezahlt werden. Und wenn das jetzt verhindert oder dem neues Geld in den Markt gebracht wird, dass selbst wenn die Geldmenge scheinbar konstant bleibt, dass im Grunde genommen die Geldmenge ausgeweitet worden ist.
Ja, vielen Dank. Sie haben nochmal ganz scharfsinnig das beobachtet auf meinen Bildern. Es ist tatsächlich so, was die tatsächliche Inflation ist natürlich höher. Also Sie haben viel mehr verloren, als wenn Sie Geld erhalten haben, als nur den Anstieg der Konsumentenpreise. Und deswegen gucken Sie immer auf die Geldmengenexpansion. Das ist es. Das kann man nicht immer genau quantifizieren. Und nochmal, es ist tatsächlich so, wenn man das System jetzt laufen lassen würde und nach betriebswirtschaftlichen Gründen die Aktionäre machen lassen würde, dann würde das System in sich zusammensacken, hätten sie Deflation. Und anders als beim Goldstandard gibt es nun ein Problem. Beim Goldstandard gab es auch immer eine Deflation, die setzte ein, wenn eine Bank betrügerisch zu viel Scheine ausgegeben hat. Dann ist nämlich pleite gegangen und dann kamen die Leute und dann haben sie das Gold abgeholt. Und die das Gold noch bekommen haben, die waren glücklich und die anderen, die mit ihrem Scheinchen kamen, da war nichts mehr da und das Ding war wertlos. Da hat sich also die Geldmenge gewissermaßen zurückgebildet zum Ankerpunkt des Geldsystems, nämlich dem Goldbestand. Das Problem ist heute, wir haben keinen Ankerpunkt mehr. Das System würde wahrscheinlich gar keinen Halt mehr finden, wird gar nicht mehr sich irgendwo fangen können.
Ich möchte eine allerletzte Frage zulassen und dann...
Ich hätte noch eine Frage. Wie sehen Sie die Chancen von Ron Paul-Bewegung in Amerika?
Hierzulande? Also man sieht... Fortschritte, diese Grassroot-Bewegung entwickelt sich weiter nach vorne. Ich glaube auch in der letzten Sache, habe ich ja darauf hingewiesen, ich glaube nicht, dass man dauerhaft das Geldsystem in dieser Weise weiterführen kann. Also entweder kommt die Revolution von unten oder wenn wir Glück haben, wir haben verantwortungsvolle Politiker, die machen es von oben. Letzteres weniger wahrscheinlich als Ersteres. Und ich befürchte allerdings, präventiv wird da nichts passieren. Weil die Menschen wahrscheinlich, wenn das Geld noch nicht entwertet ist, nicht aufstehen. Und wenn sie aufstehen, also wenn wir immer weiter drucken müssen für Griechenland und Spanien und Italien, dann werden die Deutschen irgendwann mal sagen, jetzt ist aber Schluss. Ja, aber dann sind die Preise wahrscheinlich schon so hoch gestiegen, dass man also präventiv wenig Hoffnung hat. Aber wissen Sie, ich bin immer optimistisch und das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Als ich in der Schule war, 89 hat mein Politiklehrer noch gesagt, ja, das mit der DDR, das, irgendwann fällt das vielleicht mal mit der Mauer. Vielleicht. Aber es kann noch Jahrzehnte dauern. Ich glaube, der war ein bisschen politisch links. Und es dauerte, glaube ich, 3 Wochen, bumm, war die Mauer um. Und das habe ich mir gemerkt. Was nicht funktionieren kann, wird nicht funktionieren. Und meistens kommt es schneller, als man denkt.